solch heiligen Hallen wie die Kunsthalle Düsseldorf und vor einem so exquisiten Publikum von Kunstkennern und Menschen, die sich für Dinge interessieren, die vielleicht auch außerhalb ihres eigenen Lebensumfeldes liegen. Weil ich weiß nicht, Tabak ist ja schon was, mit dem nicht jeder unbedingt im täglichen Leben zu tun hat. Dann überlegt man sich als Vortragende, mit welchem Satz man einsteigt. Also ich habe überlegt, der wichtigste Satz ist der erste Satz. Und dann habe ich überlegt, eine Woche lang. Und dann habe ich eine super Idee gehabt. Ich habe einen Satz gefunden, den man ganz selten überhaupt noch sagen kann und darf. Und der Satz heißt, hier dürfen Sie rauchen. Den müssen Sie jetzt erstmal auf sich wirken lassen, ich weiß. Wir sind hier in einem öffentlichen Raum und hier ist ein unglaublich interessanter Aschenbecher. Da ist also schon ordentlich Gebrauch gemacht worden von dieser Erlaubnis. Und hier haben wir zwei charmante Hände, die uns verführen sollen heute zum Rauchen. Das ist was ganz Schlimmes. Rauchen ist ganz böse. Ganz, ganz böse. Ja, ne? Und ja, das ist auch so ein bisschen der Titel von meinem Vortrag Teufel und Gott, Geheimnisse des Tabaks. Ja, das mit dem Teufel ist so eine Sache. Also ich muss das gestehen, ich habe angefangen mit Rauchen, also Zigarette, da war ich 12. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Hat da jemand, kann mich da jemand überbieten?
11.
11?
Eine einzige.
Okay. Ja, das war wahrscheinlich eine gute Therapie. Und sonst, raucht jemand von euch? Ah, ja, super, direkt hier in Aktion. Sonst niemand? Ihr braucht euch hier nicht zu schämen. Keiner wird euch, ich sage jetzt einfach du, ist das okay? Ich komme aus Köln, da sind wir so ein bisschen über alle Konventionen hinweg. Aber hier ist Düsseldorf, ne? Soll ich lieber Sie oder du? Wir sind schließlich in einem Museum. Ich will hier nichts falsch machen. Ist okay?
Die dritte Person wäre angemessen.
Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist zu schwierig. Ich habe schon ein halbes Glas Wein. Also zum Wohl, ihr dürft auch Wein trinken, ist auch erlaubt. Ja, der Teufel. Der Teufel kommt uns als erstes in den Sinn, wenn wir rauchen. Ich weiß nicht, ob ich damals angefangen habe mit 12 Jahren, weil mich das Genusserlebnis gereizt hat oder weil das Verbot so spannend war. Und ich denke, ja, er tut es. Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Lasst es uns tun. Es ist erlaubt, lasst es uns tun. Und Rauchen in einem Museum ist ähnlich spannend wie Sex in einem Aufzug. Oder? Ich weiß es nicht. Aber es hat... Also lasst es uns tun, bitte greift zu, die charmanten Hände da hinten werden euch die diversen Rauchwaren präsentieren. Und ja, also man fängt irgendwann an zu rauchen, aus welchem Grund auch immer. Und dann kommt irgendwann der Moment in unserem Leben, wo das kleine Teufelchen sich hier hinsetzt oder dahin oder gleich zwei. Und mit einem Schimpfen und sagen, nein, rauchen bitte nicht, weil ganz, ganz böse, ganz schlimm, ganz schädlich. Und das mag ja auch so sein. Also ich will dem jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, rauchen sei gesund. Aber dieses Teufelchen, was im Tabak drin steckt mit seiner Nikotinhaltigkeit, ist durchaus eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und der Tabak hat irgend so eine ganz besondere Eigenschaft, schon seit man ihn entdeckt hat. Also wir Europäer haben ja den Tabak entdeckt, indem wir dachten, wir wären in Asien gelandet. Das heißt, wir haben, also als Kolumbus 1492 in der Karibik landete, dachte er ja, er ist in Indien, in Westindien, er hat den Seeweg nach Indien gefunden über den Westen. Und da wurde er empfangen von den Taino-Indianern, die merkwürdige Rollen in der Hand hielten. Das waren grob gerollte Tabakblätter, die sahen aus wie eine Trompete. Und die haben das an einer Seite angesteckt und den Rauch inhaliert. Man kannte das nicht, also wir in Europa kannten das Konzept des Rauchens, des Selberrauchens nicht. Also man hatte auch kein Wort dafür, man nannte das, man dachte, es raucht ein Gegenstand, also produziert Rauch, aber dass man selber raucht, das gab es nicht. Und deswegen nannte man das Rauch trinken. Also das macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Rauch trinken. Man sagt auch, also die alten Quellen von den die Chronisten von der Zeit haben dann auch geschrieben, dass die Taino-Indianer den Rauch verschluckt haben. Da kam nichts mehr raus, der blieb drin. Also ich weiß nicht, man muss es mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich stelle mir das doch ziemlich heftig vor als Erlebnis. Also gut, die Zigarettenraucher inhalieren den Rauch, aber er kommt ja immerhin wenigstens wieder raus. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber es bringt uns auf eine Fährte, nämlich dass die Indigenas, also um das mal so grob zusammenzufassen als Vokabel, die Ureinwohner von Amerika auch heute noch Tabak benutzen, als Meisterpflanze. Eine Meisterpflanze ist eine Pflanze, von der die Indigenas glauben, dass sie ein Geist ist, also dass sie ein Pflanzengeist ist, der mit uns sprechen kann, der uns Informationen geben kann und der uns helfen kann, auch, also uns weiterzuentwickeln und auch in andere Welten einzudringen, also in die andere Welt einzudringen. Und auch heute noch im Amazonas gibt es Rituale, die benutzen die Tabakpflanze in unterschiedlicher Art, um in diese andere Welt zu gelangen. Und das geht ganz nah an die Vergiftung dran. Also ich würde bitte niemandem empfehlen, sowas auszuprobieren. Ich würde es auch nicht neben so einem Schamanen machen. Es gibt ja, ihr wisst sicherlich, ich glaube, früher hat man das auch schon mal gerne gesagt, wenn man 2 Zigaretten isst, dann war es das. Bei der Zigarre reicht auch 1 Zigarre. Also wenn man die isst, dann ist man tot. Das heißt, das Gift, was im Tabak ist, also das ist da. Es ist existent und man muss damit auch schon aufpassen, was man damit macht. Und die Indigenas benutzen, die nehmen einen Sud aus den Tabakblättern, machen damit. Also einmal trinken sie den, was total gefährlich sein kann. Also wir sagen da jetzt gefährlich, für die ist es halt eine Droge, eine bewusstseinserweiternde Droge. Und sie machen auch Einläufe damit. Bei berühmten anderen Drogen, wie zum Beispiel Ayahuasca, kennt ihr vielleicht, Ayahuasca ist eine Droge, die man in Lateinamerika, also Droge, auch so eine Meisterpflanze, die man benutzt, um sich selbst zu erfahren, sozusagen, mit Hilfe von einem Schamanen. Und das wird immer in Verbindung mit Tabak gemacht. Das sind dann so hohe Dosierungen, dass die Leute erstmal sich erbrechen müssen und ganz schreckliche Albträume haben und dann aber nachher sich wie so gereinigt fühlen. Und da fangen wir eigentlich an mit dem Tabak. Der Tabak kommt aus solchen Zusammenhängen. Und dann kommt er noch aus anderen, vielleicht etwas friedlicheren Ritualen, also wo es jetzt nicht wirklich so ans Eingemachte geht, sondern zum Beispiel Vertragsabschlüsse. Wenn man irgendwas geklärt hat mit dem Nachbardorf oder ne, das Grundstück kannst du benutzen oder was weiß ich, die Kühe oder die, was auch immer, die Bäume sind, könnt ihr benutzen oder was auch immer. Oder wir beschließen Frieden jetzt. Das kennt ihr noch alle aus den Western-Filmen. Die berühmte Friedenspfeife, das ist also keine Erfindung von Hollywood, sondern die Friedenspfeife ist etwas, was tatsächlich üblich war, dass man also jeden Friedensschluss mit einer Zigarre, da eher Pfeife, besiegelte. Also in Nordamerika hat man mehr die Pfeifen benutzt und die Indigenas von der Karibik, vor allem jetzt für uns bekannt hier Taino von Kuba, haben Zigarren oder diese komischen Rollen. Die hießen Tobago. Tobago heißt eigentlich nur Rolle Und daraus wurde dann Tabacco. Und Zigarre, gibt es die Theorie, dass das Wort Zigar von den Maya kommt und ist dann abgeleitet, also entsprechend verändert worden auf, in den ganzen verschiedenen Sprachen. Ja, als also Kolumbus da ankam, nach was weiß ich wie langer Fahrt von Spanien, und er kam an Land mit seinen Leuten, die natürlich, ich vermute mal, seekrank noch waren von so langer Zeit an Bord. Und dann standen diese halbnackten Indigenas vor ihm und boten ihnen freundlich, wie sie waren, diese merkwürdigen Tobago-Rollen an. Haben die das natürlich probiert. Und jeder, der schon mal eine Zigarre probiert hat, der eigentlich kein Raucher ist, kann das sicher bestätigen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal probiert habe, aber man ist erstmal so, also es wird einem schwindelig. Habt ihr das schon mal erlebt, sowas? So? Auch bei Zigarette kann das passieren. Es wird einem schwindelig und man ist irgendwie so, oh, so ein bisschen wie betrunken. Und die waren ziemlich begeistert davon. Ich weiß nicht, der Homo sapiens liebt das Gefühl des Berauschtseins irgendwo ja schon. Ne? Und ja, es war ein Siegeszug. Die Zigarre, der Tabak, wurde nach Europa gebracht. Und erstmal viel als Pfeife, in der Pfeife geraucht, aber auch geschnupft. Das war eine Riesenmode. Da gibt es heute noch alte Darstellungen von, sogar von Frauen, die in Europa dem Schnupftabak zugewandt waren. Und ich habe sehr viele alte Bücher. Ich habe über Kunden von mir und Kontakte meiner Zigarrenmanufaktur habe ich ganz tolle antiquarische Bücher, jede Menge, also ganz unglaubliche Quellen, wo man die Dinge so nachlesen kann und wo man schöne alte Lithografien sieht auch darüber. Das Schnupfen, das hieß dann so, dass man erstmal kitzelte es in der Nase, dann hatte man Lust zu niesen und dann steht in dem Buch, ach, ist Niesen nicht herrlich? Keine Ahnung, habt ihr schon mal geschnupft?
Ja, ja? In Bayern machen wir das alle.
In Bayern? Ja, ja, ja. Und wie ist es? Ist gut?
Ja, das ist gut.
Als Kind? Jetzt schon so als Kind.
Ich wusste nicht, was Tabak ist, aber weil ich das schon gesehen habe, fand ich das gut. Schöne freie Nase.
Ja, und dann stand in dem Buch nach dem Niesen, was also schon ein Erlebnis ist, dann geht es ein bisschen weiter runter und dann irgendwie in der Magengegend ein wunderbares Gefühl. Also es muss, es hat einen Siegeszug durch ganz Europa gehabt, dieses Schnupfen. Und wir waren also noch etwas weiter entfernt von der Zigarre. Dann passierte Folgendes, dass ein gewisser Herr Nico, Monsieur Nico, der war Gesandter der französischen Regierung in Portugal, und er hörte, dass der französische König damals, den Namen habe ich gerade vergessen, aber er war verheiratet mit Maria Stuart, kurze Zeit, bis sie ihn umgelegt hatte. Steht jedenfalls in meinem Buch so. Und er hatte Kopfweh. Das sind diese lustigen alten Bücher, die auch so die Anekdoten so erzählen. Da stand dann drin, kann es sein, dass er Kopfweh wegen ihr hatte? Jedenfalls, er hatte Kopfweh. Und dann hat der Gesandte aus Portugal, Monsieur Nico, Tabak geschickt. Und er hat Tabak angepriesen als Wunderkraut. Es war im 16. Jahrhundert. Und das kann alles heilen. Also es war ein Heilkraut. Es war ein, auch die Indigenas haben es auch als Heilmittel benutzt. Ein Heilkraut. Und es gab dann übrigens zwei italienische Kardinäle, die haben dann dieses Kraut nach Rom gebracht und wollten dann ihren eigenen Namen, also es hieß dann das Kraut, weiß ich nicht, Bontorino oder was, weil der Kardinal seinen eigenen Namen damit verewigen wollte, weil es das heilige Kraut war, das heilt. Daraufhin oder vorher noch hat der Papst gesagt, nix da, hat einen Erlass, hat gesagt, es ist verboten zu rauchen, also das ist Teufelszeug, weil wenn jemand aus der Nase und aus den Ohren qualmt, dann ist es nur einer, dann ist das der Teufel. Das war ganz schlimm, also im 17. Jahrhundert war das so, die Die Türken zum Beispiel haben das verboten zu rauchen. Das war damals Pfeife. Und haben dann, wenn man einen erwischt hat auf der Straße, haben sie ihm den Pfeifenstiel durch die Nase gebohrt und so musste er dann durch die Straße laufen. Die Russen waren noch schlimmer, die haben direkt die Nase abgeschnitten im 17. Jahrhundert. Aber dann gab es immer wieder im Wechsel, also der Sultan, der dieses schreckliche Gesetz da erlassen hat, dieser Sultan wurde abgelöst von einem anderen Sultan, der dann das Rauchen wieder erlaubt hat. Also es war im dauernden Wechsel, dass die Fans sich mit den absoluten Feinden abwechselten. Ja. Und die Zigarre, wie wir sie heute kennen, die ist eigentlich gar nicht in Kuba so entstanden. Da waren nur diese ziemlich brachialischen Rohre zum Rauchen da. Ne. Und die Spanier haben dann sofort gesagt, die spanische Krone hat gesagt, super, das ist etwas, da können wir richtig Geld mitmachen. Ne, da waren die Regierungen waren schon immer scharf auf das Geld, was man machen konnte mit Zigarren oder mit Tabakprodukten. Und dann haben sie direkt den Leuten verboten, hier, ihr macht hier gar nichts mit dem Tabak. Ne? Ist ja auch, ich meine, die haben ja immer geraucht, ne? So, und dann kommen die Spanier und sagen, nichts, das nehmen wir jetzt alles mit. Und dann haben die komplett die ganzen Tabake, also die ganze Produktion der Insel mitgenommen nach Spanien und haben dann in Spanien das versucht zu rollen und haben das immer mehr entwickelt und haben dann wirklich diese wunderschöne Zigarre, die wir heute kennen, die wurde in Spanien und zwar in Sevilla. Da war die Real Manufactura de Tabaco, also die königliche Zigarrenmanufaktur in Sevilla. Wir kennen sie alle durch die Carmen. Also die See hat sie in der Carmen verewigt. Sie war keine Zigarettenrollerin, sie war Zigarrenrollerin. Das heißt, wir haben also über Jahrhunderte wurden die Zigarren in Europa gerollt. Das würde jetzt wahrscheinlich jedem Havanos-Freak das Herz umdrehen oder den Magen umdrehen, weil wir haben ja dieses Bild und diese romantische Vorstellung, dass das die Zigarren aus Kuba kommen. Ja, das ist schon richtig, aber es ist detaillierter zu betrachten. Ja. Und in der Mitte des 17. Jahrhunderts bis Mitte des 18. Jahrhunderts war also gar nichts. Ne. Das war also auch verboten. Es gab ein Monopol, damals schon. Ich meine, das Staatsmonopol auf Tabak kennen wir aus vielen Ländern, aber damals haben die Spanier einfach auf einer weit entfernten Insel ein Tabakmonopol ausgerufen. Und das wurde erst 1821 aufgelöst, indem der damalige König von Spanien, Fernando VII., den habe ich mir gemerkt, der hat den freien Handel zugelassen. Und zum ersten Mal durften die dann also auch wirklich da Zigarren rollen in Havanna. Und dann wurde es zum Riesenboom, weil schon vorher hatten die in Europa angefangen, haben Lunte gerochen, die haben gesagt, wow, das ist super lecker, diese Zigarren. Und dann wurde es auch zum Statussymbol, also alle, die Geld hatten, zeigten sich gerne mit der Zigarre. Und also das ganz Europa rauchte Zigarren. Ne? Und dann haben die in Havanna einen Riesenboom erlebt, dann sind auch teilweise Leute aus Spanien, aber auch Deutsche. Es gab einige Deutsche, die sind ausgewandert nach Kuba und haben, ja, jetzt machen wir hier mal richtig Geld. Ne? Und das eine Firma nach der anderen eröffnete, die bauten sich riesige Prunkbauten, schon allein für die Fabriken. Das waren also, man kann sich, die teilweise existieren die noch in Kuba, in Havanna. Die sehen ein bisschen runtergekommen aus, aber es ist ein Erlebnis, diese Gebäude zu sehen. Und die Hersteller hatten teilweise richtige Stadtvillen, großartige Architektur, haben richtig viel Geld verdient. Und ja, ich glaube, also darauf beruht eigentlich der Ruhm heute von den kubanischen Zigarren. Ja, dann die Geschichte nimmt ja immer spannende Wege. Irgendwann kam dann die Revolution auf Kuba und dann hat Fidel Castro 1963 bei einer zweiten Agrarreform die Leute einfach mal kurz enteignet. Das fand ich jetzt nicht so lustig. Also die, ich habe jetzt einige Leute getroffen. Das zieht sich ja also über lange, über Generationen. Also ich war jetzt in Honduras gerade und in Nicaragua. Und die ganze Produktion dort ist in kubanischer Hand. Also die wichtige Produktion. Und das sind Leute, die sind damals weg, manchmal sogar schon früher, aber spätestens 63 sind die weg aus Kuba, sind dann nach die Domrep, teilweise sind sie auch vorher schon nach Miami und haben ein bisschen Saatgut mitgenommen. Das ist übrigens das Saatgut. Damit könnte man jetzt, also das Große, das sind die Kapseln von den Blüten. Ihr könnt es gerne mal wissen, warum gehen lassen. Einmal dran. Nein, nein, das ist Quatsch. Damit könnten wir also jetzt mehrere Felder besehen. Das ist unglaublich klein. Ist jemand aus der Landwirtschaft hier? Oder Biologe? Nee? Ja? Baubiologe, hast du gesagt, ne? Okay, weil in der Landwirtschaft gibt es einen Begriff, der heißt das 1000 Gramm, nee, 1000 Korngewicht oder 1000 Samengewicht. Also es ist 0,1 Gramm beim Tabak. Das heißt 1000 Samen, 0,1 Gramm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es nicht nachgezählt, aber so steht es in den schlauen Büchern.
Also der Wind könnte es sozusagen im Wort verteilen.
Ja. Es ist eigentlich wie Unkraut, ja.
Wenn
man es einmal ansieht, ne, und dann blüht es und dann sieht es sich von alleine wieder an. Das ist eigentlich eine Pflanze, die nur einmal anzusehen ist und dann durch das Saatgut wird es dann weitergetragen. Und das heißt, die haben einfach so eine kleine Handvoll Saatgut in die Hosentasche. Ne, und sind weg, schnellstens weg aus Kuba und sind dann angekommen in diesen anliegenden Ländern und haben damit wieder angefangen. Also das ist wirklich spannend. In der anderen Hosentasche hatten sie dann vielleicht noch ein bisschen von der Erde, die Erde von Pinar del Rio, das ist, oder Vinales, die berühmtesten Anbaugebiete von Kuba. Das ist so eine rote Erde, die ist ganz berühmt, man kennt es von den Bildern, habt ihr bestimmt schon gesehen, diese kegelförmigen Berge da, und dann hat man das Land voll mit grünen Tabakpflanzen, die dann auf dieser roten Erde entsprechend schön auch wirken. Und das war die Erde, haben sie mitgenommen aus nostalgischen Gründen oder aus Aberglaube, und das Saatgut, um wieder anzupflanzen. Und es gibt also teilweise richtige Clans da in Nicaragua und in Honduras, die wirklich großartige Marken geschaffen haben inzwischen. Auf dem Weltmarkt wirklich Erfolg haben. Und das ist alles Kubasaat. Die haben also die Kubasaat bewahrt.
Ist das auch Kubasaat?
Ja, das habe ich geschmuggelt. Also ich war ja in Nicaragua letztes Jahr, und es ist ja streng verboten, Agrarprodukte mitzunehmen. Das muss man auch unterschreiben. Ich habe also wirklich gezittert. Aber das habe ich alles für euch getan, damit ihr das auch sehen könnt. Wobei, hier gibt es auch Tabak. Ne? Also das ist uns manchmal gar nicht so klar. Wir haben in Deutschland ganz viel Tabak angepflanzt. Und das wird einem auch irgendwo klar, wenn man dann sagt, also ich bin ja zum Tabak gekommen über diese Kuba-Begeisterung. Ne? Und kam dann erst im Nachhinein durch die ganzen Recherchen und so darauf, dass ja wir hier eine ganz große Vergangenheit haben mit Tabak. Das haben wir schon so ein bisschen vergessen oft, ne? Weil es ist ja schon was her. Es war das ging bis 1920 rum, so, fing aber schon an im 17. Jahrhundert. Ja. Klar, da haben die ja in Spanien die Zigarren gemacht und nicht in Kuba. Die haben nur den Tabak geholt. Ne? Und dann haben die angefangen, überall anzupflanzen. Das ging so peu à peu von Land zu Land immer weiter. Und wir haben in Deutschland auch angepflanzt, und vor allem in Süddeutschland, in der Pfalz, wir haben in Westfalen. Also es gibt ganz viele Ecken, wo das auch gut wächst. Aber der richtig berühmte Tabak, der also richtig lecker schmeckt, der ist immer noch in anderen Regionen, wo das Klima halt anders ist. Ne? Wo, also Mittelamerika, ja, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Brasilien ist total berühmt für Tabak, ne? Domrep, Kuba. Dann gibt es noch Indonesien. Das ist auch so ein Begriff für alle Tabak- oder Zigarrenraucher, indonesischer Tabak, Sumatra. Dann gibt es in Nordamerika, Connecticut ist ein großer Begriff in dem Bereich. Connecticut sind berühmt für Deckblätter. Und in Afrika haben wir Kamerun als ein ganz berühmtes Land für Tabak. Also der Tabak ist sehr bescheiden. Der lässt sich in vielen verschiedenen klimatischen Bedingungen anbauen und braucht nicht so viel. Und auch teilweise auf sandigen Böden gedeiht er sehr gut. Und deswegen haben wir eine große Tradition. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwo mal nach Lorsch kommt. Das kennt ihr Lorsch, südlich von Darmstadt. Ein kleiner Ort, gibt UNESCO Weltkulturerbe, ein Kloster, sehr, sehr sehenswert. Und die haben die alten Wurzeln, die sie haben in ihrer eigenen kleinen Stadt, ausgegraben und haben sozusagen also das Tabakerbe neu aktiviert. Also die Frau vom Kulturamt, die Frau Dewald, die hat gesagt, lass uns mal gucken, worauf unsere kleine Stadt fußt, ne, was in der Geschichte wichtig war. Und die hat dann, da hat sie dann angefangen, auf der Kerb haben sie dann einen Stand gemacht mit Tabak. Und dann kamen plötzlich die ganzen alten Ladies, ich war da selber auch, ich habe mit denen gesprochen, 85 Jahre alt, und die sagten dann, Mensch, das haben wir früher, da haben wir das so aufgefädelt und so weiter. Ne? Und dann haben die gesagt, wollt ihr, wer hat Lust, nochmal Tabak anzupflanzen? Und dann haben die Rentner angefangen, Tabak anzupflanzen. Und jetzt haben sie die alte Scheune aktiviert, das ist eine ganz tolle alte Scheune, wo man früher den Tabak drin getrocknet hat. Das kennt ihr bestimmt auch aus. Ich habe viele Kunden bei mir im Laden, die sagen, ja, wir haben auch so eine Tabakscheune noch. Und jetzt haben die das zum Museum gemacht, und das ist total spannend, weil man kann die ganzen Prozesse sehen, die in dieser Scheune, also ne, wie man das geerntet hat, getrocknet hat, aufgefädelt hat, was sie für Lieder gesungen haben. Das war Folklore, ne? Das ist bei uns in Deutschland. Also ich finde das total faszinierend, und die haben auch ein schönes, noch ein anderes Museum, wo ganz viele Ausstellungsstücke sind über die Manufakturen, über die, also die Maschinen, das sind ja alles trotzdem Handarbeit. Ne? Und deswegen, also wir haben da ganz viele Wurzeln, auf die wir uns auch berufen können und die uns da viel Informationen geben. Ich persönlich mache das mit großer Begeisterung. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich bin total verliebt in den Tabak. Und das ist wirklich merkwürdig, weil wenn man mir das vorausgesagt hätte irgendwann, ich würde mal mit Tabak zu tun haben, hätte ich gesagt, so ein Quatsch. Ich habe nämlich mit 12 angefangen zu rauchen, und dann habe ich immer wieder aufgehört. Und ich habe gesagt, never ever again, weil böse, böse und macht krank. Aber dann hat der Tabak mich gefunden. Das ist manchmal so, dass Dinge im Leben passieren einem einfach, so wie ihr mich gefunden habt und ich jetzt diese Werke hier in einem Museum sehe und ich sage, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Das sind Zigarren, die habe ich gemacht, und die hängen hier in einem so tollen Museum. Das ist außergewöhnlich, das ist total überraschend für mich. Ne? Und das ist das, was auch der Tabak für mich in meinem Leben so bedeutet hat. Der Tabak hat mir die verrücktesten Überraschungen beschert. Und ich möchte euch auch gerne, deswegen habe ich das ja auch so ein bisschen mitgebracht, ich möchte, dass ihr das nicht nur so theoretisch hört, sondern auch ein Gefühl dafür bekommt. Und ich habe euch hier mal ein paar Blätter mitgebracht. Kennt ihr alle Tabakblätter? Habt ihr schon mal gesehen? Also, das Schönste oder das Besondere oder am schwierigsten herzustellende Blatt ist das Deckblatt. Das ist dieses hier.
Schön feucht.
Ja, das könnt ihr auch gleich einmal euch angucken, ja, und dran schnuppern.
Unsere sind ein bisschen kleiner.
Bitte?
Unsere Tabakblätter
ja,
hier sind etwas kleiner.
Ja, das sind
kubanische
Samen. Ja, die sind Kuba-Saat, aber aus Honduras. Und das, wenn ihr euch mal das so anguckt, ist das ganz fein. Es wird im Schatten gezogen, ne? Und es ist sehr elastisch, und das kann man halt sehr, sehr schön dann um die Zigarre dann ziehen. Also es ist so ein richtiger Zug drauf. Ne? Und um hier nochmal den Bezug herzustellen zum zu den Riten, zu den Ritualen und so weiter. Das ist also etwas, was man benutzt in der Santeria zum Beispiel, oder kann, in Candomblé in Brasilien, oder wir haben ja auch in der Ausstellung einen wunderbaren Film über Candomblé, oder der kommt damit vor. Das wird überall da benutzt, auch Santeria ist eine Religion in Kuba und die benutzen immer den Tabak. Und wenn ihr möchtet, wenn jemand gerne mal seine schlechten Energien loswerden möchte, dann mache ich das mal kurz mit den Tabakblättern. Funktioniert. Wer hat Lust?
Ja.
Bitte, komm vor.
Also das machen die überall auf Kuba. Wenn man sich irgendwie komische Energien abwendet, wenn man beschäftigt über dich oder jemand, was weiß ich, man läuft irgendwo durch und kann nicht mit irgendwie. Man jetzt auch oder nicht, ist ja egal. So, da macht man einfach so. Ne, man, das nennt man schon Piesa. Ne? Und Despojar sagen die in der Kubaner. Despojar. So. Und da möchte ich jetzt ausbringen. Ne?
Das ist ja schon verseucht.
Ich muss es jetzt hier ausschütteln.
So schnell geht es.
So, wie fühlst du dich?
Oh. Ja, es riecht.
Hier, mal schnuppern.
Ja.
So, ihr könnt einfach mal schnuppern.
Daraus kann man auch leckere Fliegen machen.
Was kann man?
Kaukert.
Ja, genau. Das war auch so eine ganz tolle Mode mit dem Kaukert. Also toll. Ich war mir ein bisschen unangenehm, wenn alle rumgespuckt haben. Aber es war sehr beliebt. Das Kautabak.
Daher kommt der Name, das ist ein kleines Näschen.
Das Prozedere ist so, die Pflanzen werden ausgesät aufs Feld. Erstmal wird aus den kleinen Samen werden die Pflänzchen gezogen, geschützt im Gewächshaus. Das war früher übrigens, also das sind Geschichten, die kann man auch noch nicht mal nachlesen, die habe ich erfahren über Recherchen, indem ich mit Leuten spreche. Früher bei uns in Deutschland haben sie der Oma das Saatgut gegeben. Die Oma, die immer in der Küche war und darauf geachtet hat, dass das Feuer nicht ausging im Herd, also in der Cuisine, wie nennt man das eigentlich nochmal? Diese richtig mit Holz, ne? Herd. Also Holz, auch mit Holz gefeuert. Und da war ja auch immer Wasser drauf, ne? Dass man heißes Wasser hat und so. Und da hat dann die Oma das Saatgut genommen. Wo ist es überhaupt eigentlich? Bitte wieder geht. Und hat ein bisschen von dem Saatgut in einen Wollstrumpf getan und hat den dann befeuchtet und hat den dann den ganzen Tag auf dem Herd mal von da nach da geschoben und so wirklich so drauf geachtet, als wäre es irgendwie ein Küken, das man ausbrütet. Und dann ist das irgendwann aufgeplatzt, dass die Pflänzchen raus wollen. Ne? Das ist sensibel. Ne? Und dann, wenn die da, dann werden sie im Gewächshaus gezogen und dann später ins Feld gesetzt. Und dann sind es 3 Monate im Feld, die Pflanzen. Und dann werden sie geerntet. Und allein das Ernten ist also ein Aufwand, weil man erntet mit der Hand, mit dem Messer. Das heißt, die sind teilweise 2 bis 3 Meter hoch, die Pflanzen. Ich ernte mit dem Messer von unten die untersten 2. Dann bringe ich die in den Schuppen und das ganze Feld. Dann warte ich 3 Tage, dann gehe ich mit dem Messer wieder durch. Also ich nicht, ne? Dann ernte ich die nächsten 2, die dann folgen. Dann wieder 4 Tage und so weiter, bis ich oben bin. Das heißt, zum Schluss habe ich nur noch den Stängel und oben noch 2 Blätter. Und das sind die stärksten, weil sie sind fast 14 Tage länger an der Pflanze und sind der Sonne sowieso mehr ausgesetzt. Ne? Dann werden die von Frauen, meistens Frauen, genäht mit dicken Nadeln zusammen. Das sind so dicke Stiele. Also das, was wir hier sehen, das sind Stiele, aber die sind ursprünglich, sind die so dick. Also wenn sie grün sind. Das wird gefädelt, aufgehängt auf Stangen in die Schuppen und dann hängen die da bis zu 6 Monate, je nachdem. Und dann werden die runtergeholt und werden auf einen großen, also einen Haufen geschichtet, befeuchtet mit Wasser und dann wird das zugedeckt mit Plastik. Und dann fängt das genau das an. Was wir jetzt hier haben, das gärt. Ne? Das gärt und das entwickelt unglaubliche Temperaturen. Und dann müssen sie es umschichten, die müssen das auch immer messen, weil das könnte sonst auch explodieren. Und dann wird es immer wieder umgeschichtet, dass das alles so durchsuppt. Das ist eine Art Kompost, ja, so ein Kompost. Und dadurch haben wir diesen Geruch und diesen Geschmack. Das ist also Fermentation. Und wenn das fertig ist, dann kann man rollen. Ja? Und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Ihr könnt gleich nachher zum Schnuppern kommen, machen wir es so. Ich rolle jetzt mal eine Zigarre, dass ihr das mal seht. Ihr könnt auch gerne hier näher kommen, weil dann könnt ihr es besser sehen. Wenn ihr möchtet. Kommt ruhig näher. Das ist jetzt ein anderes Blatt. Das Deckblatt ist dasselbe Pflanze, aber die wird geschützt, also die wird mit Stoffen abgehängt, also dass die Sonne nicht so drauf knallt. So, also wenn ihr das Deckblatt wird meistens doppelt genommen. Und dann nehme ich von jedem Blatt, das ist jetzt die Einlage, nehme ich 1. Ihr seht, das ist total unterschiedlich. Schon, ne? Von der Größe, von der Farbe. Das kann von der gleichen Pflanze sein, es kann aber auch, ich kann zum Beispiel, also die haben Namen, oben, Mittel, unten, und die haben die anderen Namen. Ich kann zum Beispiel das eine Blatt aus Honduras, das andere aus Nicaragua und aus Kuba, oder ich kann von verschiedenen Feldern die kombinieren. Also, oder ich mache eine Pudo-Edition, also Pudo heißt Fein, und dann habe ich nur ein Land, also eine Pflanze. So, ich nehme jetzt immer hier die Adern raus, weil die würden sozusagen wie so ein Stöckchen in der Zigarre wirken. Und dann wird es so gefaltet. Da muss man schön aufpassen, dass es gerade ist, weil sonst kommt der Rauch nicht durch. Und dann kommt das nächste Blatt. So, die werden so nebeneinander gelegt. Erst dann nebeneinander. Und dann muss ich gucken, dass ich die gleichmäßig sortiere im Innenleben der Zigarre. Ich mache das so. Dann gucke ich, wie lang die werden soll, also ungefähr so. Und dann sortiere ich die Blätter jetzt so, dass ich das dunkle Blatt in der Mitte habe. Die Blätter haben alle eine unterschiedliche Konsistenz. Auch beim Verbrennen. Also ich habe jetzt gerade eine Linie kreiert, ich war gerade in Honduras und dann will man das ja alles ausprobieren und dann hat man tolle Ideen und Und dann kommt der Chef dann mal und sagt, ja, ist eine tolle Idee, die und die um die Blätter zusammen, aber die, das Brennverhalten ist nicht, passt nicht. Und das kann nur die Erfahrung. Also dass ich jetzt sage, die schmecken gut und die Kombination schmeckt auch noch besser. Aber wenn die nicht richtig im Brennverhalten sind, dann hilft mir das ja nichts. Ne? Also braucht man immer noch einen sehr erfahrenen Blender, der einen dann... also das Blenden ist Zusammenfügen von verschiedenen Geschmacksrichtungen, das ist wie beim Whisky oder... Also jetzt hier nochmal von vorne. Ich schlage das hier so um und dann muss man hier das mit links mitdrehen, weil sonst verdreht sich das sofort. Das ist ein Fehler, den man ganz oft macht. Dann kommt kein Rauch mehr durch, kann ich ihn wegschmeißen. Ja, also man muss drehen mit allen 10 Fingern sozusagen und drücken. Das darf man natürlich nicht zu fest und nicht zu locker. Also deswegen sieht es dann so leicht aus, aber es braucht sehr, sehr viel Übung. Und in Kuba zum Beispiel haben die wirklich 8 Monate Grundausbildung. 8 Monate ist ziemlich lang, aber es ist halt auch so, und die müssen wirklich kontrollieren, ob die immer gleich sind. Manchmal sehen die ganz toll aus, die Zigarren, aber sie funktionieren nicht. Also sie brennen nicht gut oder sie brennen schief oder sie schmecken oben nicht so wie unten. So, jetzt, das nennt sich Guillotine. Frag mich warum. Dann habe ich hier, also was wir brauchen zum Zigarrenrollen, ist das schon eigentlich. Also das ist schon eine Manufaktur. Ne? Ein Brett, die Guillotine, das ist ein Chavetta, original aus Kuba. Also ich versuche immer meine ganzen Sachen wirklich von Manufakturen zu bekommen, dass sie schon Geschichte haben. Dann wird das hier nochmal so ein bisschen gerollt, dass es gleichmäßig ist. Und jetzt kommt, also das ist jetzt der Rohling oder die Puppe. Und dann schneide ich jetzt, also normalerweise haben wir hier diese Form, das sieht so lustig, die kleine Form sieht aus wie ein kleines Zöpfchen. Da werden die Zigarren, also die Rohlinge reingelegt und sozusagen vorgepresst in der Form. Und jetzt habe ich aber, ich möchte euch das jetzt gleich zeigen, nicht warten noch eine halbe Stunde, deswegen schneide ich den Kopf vorher schon ein bisschen in Form, dass er rund wird. Das schneide ich jetzt mit der Chavetta, indem ich das Ding rolle und schneide. Oh. Bisschen. Und dann kommt jetzt mein Deckblatt. So. Da muss man auch höllisch aufpassen, es wird sofort trocken und dann bricht es. Deswegen muss man immer wieder zumachen. So, dann nehme ich die Ader. Ups. Ah, ja, ja, will nicht. So. Ist schon zu trocken. Ist schon ein bisschen trocken. So. So. Dann haben wir hier, nee, brauche ich nur ein halbes Blatt. Geschmack zu tun. Achso, ja, es gibt schwarze und blonde. Ja, nee, das ist jetzt die Farbe vom Deckblatt. Also es gibt, man kann aus dasselbe Deckblatt, von derselben Pflanze, kann ich in verschiedensten Farben hinbekommen. Das hängt auch davon ab, wie lange ich das in der Sonne lasse, wie ich es fermentiere.
Ja, das ist jetzt unter Tuch.
Ja. Genau, jetzt mache ich hier, ich muss das hier gerade, also einen Schnitt machen, das, weil das hat so ein Gefusel, so ein Gefusel, so, das sieht man da auf der Zigarre. Das muss also umgehen. So. Ups. Und dann schneide ich hier auch nochmal in Form. Und dann kommt die Oberseite des Blattes, die also der Sonne zugewandt ist, die kommt nach unten aufs Brett. Und dann lege ich das so an, parallel zu den Adern. Und dann muss man das so wirklich unter Spannung aufbringen. Also man spannt das Blatt auf und drückt mit diesem linken Finger gegen, also in Gegenrichtung, dass es so eben gespannt ist. Ist das sozusagen das Kleid der Zigarre? Dann nehme ich ein bisschen Kleber. Das ist übrigens Naturkleber, der ist aus Maniok. Das ist auch so ähnlich wie eine Kartoffel. Also wie Stärke. Pektin? Pektin. Ah, okay, Pektin, gut. Dann schneide ich das hier ab. Und jetzt schneide ich hier zwischen den Adern noch so eine Art Ellipse oder Halbkreis. Das gibt dann das Hütchen. Oder das, die Mütze. Weil die unter euch Zigarre rauchen, die wissen das. Man hat, man schneidet ja oben dann nachher auf. Also was ich jetzt mühsam zuklebe, schneide ich nachher wieder auf. Aber erst wenn ich rauche. Ja, und dann, wenn ich das jetzt nicht mache hier, dann schneide ich es auf und dann geht das Ganze weg. Das ist also ein zusätzlicher Schutz. Und dann, genau. So, ne? Hat das so angeklebt, ne? Und dann mit dem Kleber um den Kopf herumgeführt. So. Und dann gibt es hier so ein kleines Schwänzchen. Und das wird dann nochmal abgeschnitten. Ich habe meine kleine Stanze verloren, weil jetzt kommt eigentlich die Stanze und stand sich so ein rundes Stück aus dem Tabak. Ich versuche das mal zu schneiden. Ich war jetzt gerade in Honduras im Maya-Gebiet und habe eine Maya-Prinzessin kennengelernt. Ich nenne sie Maya-Prinzessin. Und die hat wirklich diese ganze Arbeit mit einer kleinen Nadelschere gemacht. Das war, also ich wollte ihr helfen. Und dann hat sie wirklich das ganze Blatt zugeschnitten. Also es ist ein Wahnsinn. Und die macht das dann natürlich auch so, mit einem Sprung, mit der Schere. Ich
dachte, Prinzessin wird
damit
beschäftigt,
Geld aus. Ja, aber nicht die Maya-Prinzessin. Ich werde jetzt von ihr auch eine kleine Linie machen mit ihr, die Fertigstahl-Zigarren. Die werden nach der alten Maya-Art hergestellt. So, doch geklappt. So, und dann zieht man das ja nochmal durch.
Aber die sparen ja ganz raffiniert. Erstmal das ganze Gold und danach.
Und ja, alle.
Die dann dabei antworten und unter Strafe setzen.
Genau.
Was so. Ein Zugeschäft, das ist jetzt das Big Business.
Ja. So, das ist jetzt die Zigarre. Jetzt kommt hier noch eine Banderole, damit wir wissen, was das für eine Zigarre ist. Das hat übrigens ein Deutscher erfunden. Das ist so wirklich lustig. Auf Kuba, der Gustav Bock, 1840. Und er hat das gemacht, weil es war ein Buben, jeder machte Zigarren, eine war besser als die andere. Und dann hat er gesagt, ich will aber, dass die Leute wissen, dass das meine Zigarre ist.
Und woher kam der Name Bauchbinde?
Ja, weil man die um den Bauch bindet, ne? Ja, würde ich mal sagen. Und später haben die dann, das war ja die Zeit, wo die Lithografie dann auch immer populärer wurde. Und dann haben die kurze Zeit später, die waren Kunstwerke, die waren in der Kunsthalle. Es ist also unglaublich, die haben so schöne Arbeiten gemacht, die für die Banderolen, aber auch für die Kisten. Die Kisten hatten innen immer auch noch so ein Vista, nennt man das, also ein Blättchen mit ganz wunderschönen Landschaften aus Kuba, wunderschöne Frauen. Oder dann, das war dann auch in Farbe und teilweise mit Gold verziert und so. Ja. So. Also ich habe mich auch orientiert hier an den alten Havannos-Banderolen, weil ich das halt so schön finde. Und da habe ich echt ein halbes Jahr meinen Grafiker gequält und habe dann das Papier auch entsprechend ausgesucht. Hier sind ja einige kunstaffine Kenner, die dann das zu schätzen wissen vielleicht. Das Papier ist matt und also die Farbe ist eigentlich knallrot, aber das wird dann aufgesogen vom Papier. Und ich finde das halt so schön, weil es dann so noch mehr wirkt, das Gold. Ne? Aber ich glaube, da bin ich nicht die Einzige hier, der Zigarren mag. Also es gibt Zigarrenbanderolen-Sammler, ne? Es ist ein Hobby. Aber auch jeder Hersteller, ich glaube, das ist halt wirklich so der Moment, wo man sich ausdrücken kann, auch mit seiner eigenen Idee, wie die Zigarre ist. Ja, das ist jetzt die Laganana-Zigarre und das ist erstmal so, was ich euch erzählen wollte. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Wichtig ist vielleicht zu wissen, wenn euch das Spaß macht. Ich habe also hier so Kerzen, das ist mein Laden in Köln. Also wir haben einen Salon und ich führe den auch so ein bisschen wie so dieser Salongedanke früher in Berlin oder Paris. Wir machen Veranstaltungen, Musik, Gespräche, interessante und man trifft Menschen, die auch gleichgesinnt sind unter Zigarrenrauchern. Das ist ja so ein bisschen wie so eine verschworene Gemeinschaft. Ne? Die Zigarrenraucher verstehen sich oft gut, auch wenn die sich gar nicht kennen. Und das ist so ein kleines Refugium. Seid ihr herzlich willkommen, wann immer ihr wollt. Ne? Und ja, danke fürs Zuhören. Ja.
Pressen. Ach so, ja.